Fest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 149. Es ist Montagabend, 22.07.20:52 Uhr. Und ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich den ganzen Tag auf diesen Abend hier gefreut, weil es einfach ein launiger kleiner Talk werden wird. Viele kleine Themen, ich glaube viel Atmosphäre, viel Herzblut, viel Herz. Und dafür steht ja auch der Löwe. Und lieber Alex, ich hoffe, dir geht's genauso.
Ebenso, Flo. Und ich muss sagen, ich war jetzt lange wirklich in der emotionalen Sommerpause, aber je näher der Auftakt rückt, desto heißer werde ich. Und ich habe mir echt vorgenommen, mit einer positiven Grundstimmung in diese Saison zu gehen, egal was ist. Und bisher gelingt mir das. Die Saison hat noch nicht angefangen. Aber ich lasse mir so schnell die Laune nicht verderben vom Löwen. Und ich hoffe, er legt es auch nicht drauf an. Hab mir übrigens schon Karten gekauft für den Saisonauftakt. Ich bin heiß. Westkurve.
Da muss ich tatsächlich gucken, wie sich es bei mir ausgeht. Da ist der Dienstplan nicht ganz raus. Es kann auch sein, dass ich da im Arbeitseinsatz bin. Und dann ist auch die Frage, ist der Arbeitseinsatz auf Giesingshöhen oder ist dann quasi von der Redaktion aus, während der Löwenreporter-Kollege dann im Stadion ist. Das werden wir alles noch rausfinden. Ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Es sind noch eineinhalb Wochen.
Eineinhalb Wochen, ja.
Das ist gar nicht so, das geht echt schnell.
Wenn die Folge rauskommt, sogar nur noch
beim Thema Terminierung werden.
Ja.
Stimmt. Ja, dann ist es ja noch weniger. Da werden wir ganz schnell wieder beim Thema kurzfristige Terminierungen bei DFB und DFL. Ich glaube, das Fass möchte ich heute nicht aufmachen, sonst ist die Stimmung hier am Tisch ganz schnell wieder abgekühlt. Ja. Das muss, glaube ich, nicht sein. Wenn ihr euch fragt, wo Anja ist, da hat dann tatsächlich doch der Stress schneller wieder zugeschlagen, als wir es eigentlich gedacht haben oder gehofft haben. Unsere rasende Reporterin, die ist quasi schon wieder im Packstress. Die tut mir ein bisschen leid.
Rast sie nach Paris, oder? Nee, was ist der nächste Stopp? Oder geht es dazwischendrin nochmal irgendwo anders hin? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung mehr. Also Hauptsache, sie weiß, wo sie hin muss.
Das wäre von Vorteil, ja.
Aber ich glaube, da ist sogar noch ein Zwischenstopp dazwischen, bevor es Richtung Olympia geht. Aber gut, liebe Grüße an Anja. Der Platz hier am Stammtisch, der bleibt natürlich frei für dich. Aber lieber Alex, wir philosophieren ein bisschen. Das Schöne ist, wir haben in der letzten Woche in der 148 ja wirklich einen sehr, sehr langen Stammtisch gehabt. Aber da war ja auch viel aufzuarbeiten. Deswegen wird uns das heute wahrscheinlich vergleichsweise wenig vorkommen. Aber das ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, wir wollen heute auch so ein bisschen wieder das Gfui noch mehr Einzug halten lassen. Du hast es schon gesagt. Ich habe so ein ähnliches Gefühl, vergleichsweise entspannt, neugierig in die Saison gehen, unbedarft. Dieser Sommer hat dann doch auch bei mir positive Spuren hinterlassen. Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die EM war dann doch auch ein bisschen arbeitsstressiger, viele Eindrücke. Aber jetzt brüllt der Löwe langsam wieder und ich muss sagen, es fühlt sich schon wie ein Restart an. Also sowohl vom Kader her, vom Gefühl, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Es wirkt so, als alles, es würde alles so ein bisschen in einem anderen Licht stehen. Kannst du ungefähr nachvollziehen, was ich damit ausdrücken will? Mir fällt tatsächlich gerade keine bessere Umschreibung ein.
Ja, logischerweise. Es ist tatsächlich ein absoluter Start bei Null. Sportliche Führung. Ja gut, Janik ist ein paar Monate im Amt, auch Christian Werner ist ein paar Monate im Amt, aber jetzt der erste Saisonstart unter deren Ägide, neuer Geschäftsführer, neue Mannschaft, komplett neue Mannschaft, bis auf ein paar Ausnahmen. Es ist schon, ja, ich glaube, der größte Umbruch seit sehr, sehr, ja, eigentlich seit dem Abstieg aus der zweiten Liga, seit dem Absturz in die Vier, komplett Restart. Und es ist so alles so ein bisschen in gespannter Vorfreude bei mir. Also ich gehe da echt mit einem gewissen Grundoptimismus rein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieser Umbruch vonnöten war, sowohl abseits als auch auf dem Platz. Und dann lassen wir uns überraschen. Ich glaube, dass die Neuzugänge ganz, ganz gut sind, ganz okay sind, dass da auch wieder mehr eine Mannschaft auf dem Platz stehen wird. Und dann kann das ja nur besser werden als letzte Saison. Schlechter kann es nicht oder darf es nicht werden, sonst wird es ganz bitter. Aber ja, einfach schauen, wo es lang geht. Der Auftakt ist gleich knackig. Und ich glaube, dass viele, viele Teams in der Liga auf jeden Fall mit Respekt ins Spiel gegen 60 gehen werden. Mal mindestens.
Das glaube ich auch. Wir haben ja mittlerweile ein weiteres Testspiel gehabt beim First Vienna FC. Das war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei, aber auch so eine Vorbereitung. Da, es kann nicht nur super laufen. Fakt ist, 60 ist weiter ungeschlagen. Wenn dieser Stammtisch rauskommt, spielt 60 um 14 Uhr gegen den Karlsruher SC. Das ist wirklich nochmal eine Standortbestimmung. Mhm. Und dann am Wochenende ja auf dem Betzenberg die Generalprobe gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich muss sagen, ich finde es auch gut, dass man da zwischendrin jetzt auch noch Karlsruhe reingeschoben hat, dass du zwei echte Härtetests hast. Ich finde das eine gute Maßnahme. Ja. Einfach auch, du hast nochmal Chancen, nochmal vielleicht A- und B-Mannschaft zu testen. Parallel kannst du eigentlich schon deine Achse, von der ich ausgehe, dass Argyros Yannickis sie schon gefunden hat, festigen und dann fragen, also ich versuche es mal blumig auszudrücken, du hast den Stamm in der Mitte und mit welchen Ästen du den ausstaffierst, das kannst du dann noch ein bisschen variieren und das gegen zwei wirklich schwere Gegner und das auch noch auswärts beide Male, weil das Testspiel beim KSC ist ja auch in deren Amateurstadion und dann halt auch noch auf dem Betzenberg. Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer dabei sind.
Da bin ich auch
gespannt.
Ich habe
noch nicht nachgeguckt, ob es irgendeinen Vorverkaufsstatus gibt, aber bei so einem Test könnte ich mir, also fünfstellig glaube ich schon. Also das ist einfach so vom Grundsetting her.
Ich weiß nicht, also wie die Stimmung, wie die Stimmung rund um Kaiserslautern momentan ist. Was den Verein so angeht, keine Ahnung, ob da Euphorie herrscht oder aber wenn da eine gewisse Aufbruchsstimmung auch herrscht, dann gehe ich da auch davon aus. Ich meine, die beiden Fanlager verbindet eine Freundschaft und da geht sicherlich einiges. Ich fand übrigens das Stadion in Wien, ich habe nur Fotos gesehen, aber das hat ja echt, das ist Fußball aus meiner Sicht. Richtig coole Anlage.
Das Stadion Hohe Warte, das hat Kultpotenzial und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, ist das sogar weltweit bekannt mit dieser alten Naturtribüne dazu. Mhm. Da ist ja viel Altes, positiv gesehen Verfallenes, ja erhalten geblieben und dann einfach mit einer Stahltribüne nur ein bisschen überbaut, damit das grundsätzliche Flair da ist. Allein diese Flutlichtmasten, also das ist ja,
das stimmt,
die aussehen wie Funktürme.
Aber man muss sagen, es sah immer noch fußballtauglicher aus als dieses Stadion in Nordirland, das 2028 bei der EM Spielort sein soll. Also
googelt das mal. Ich glaube, das ist in Belfast ein Stadion, was sie noch herrichten wollen.
Also vielleicht hat Stadion sehr wenig zu tun.
Er hat mit dem wirklich wenig
zu tun. Ich glaube, das alte Schalker Parkstadion ist in besserem Zustand. Naja, egal.
Ja, wobei da haben sie eine Tribüne modernisiert und den Rest abgerissen. Da steht noch ansonsten noch ein Flutlichtmasten. Also das ist, das hat vom alten Parkstadion wirklich nichts mehr. Ist auch sehr schade, muss ich sagen. Weil du es gerade angesprochen hast, Alex, vielleicht wollen wir gleich darauf eingehen. 60 bisschen Wundertüte, größter Umbruch wahrscheinlich nach dem letzten Jahr. Nur diesmal wirkt er ein bisschen konstruktiver. Haben wir letzte Woche schon besprochen. Weil du gesagt hast, dass bestimmt der ein oder andere mit Respekt und mit ist nicht ehrfürchtiger Neugier, aber schon mit respektabler Neugier guckt, wenn da 60 München anreist, bringt uns zur alljährlichen Trainerumfrage, die ja das Portal Liga 3 Online macht unter den Drittligatrainern. Mhm. Wer ist denn so der Aufstiegskandidat und wer ist denn so der Favorit? Es wurden insgesamt, lass mich schon nachgucken, 9 Mannschaften mit Stimmen bedacht, also von den 20 Teams, beziehungsweise muss ich ja sagen, 17 aufstiegsberechtigten Teams wurden 9 genannt als mögliche Aufsteiger. Vollkommen überraschend, die meisten Stimmen bekommen hat Dynamo Dresden mit 11. Dann 9 Rostock, 8 Saarbrücken, 5 Bielefeld, 4 Osnabrück, 3 Wien Wiesbaden, 2 60 München und jeweils 1 SV Sandhausen und FC Ingolstadt.
Ich glaube, dass da viele Trainer, die befragt werden, einfach irgendwas ins Blaue hinein sagen. Ich denke nicht, dass da jemand zu diesem Stand der Vorbereitung ernsthaft sagen kann, das ist mein Favorit und davon bin ich überzeugt, zumal in einer Liga, die ja so extrem ausgeglichen ist. Ich habe ja Christian Werner letzte Woche in Schalding auch gefragt, was haben sie denn den Favoriten? Dann hat er gesagt, also aus seiner Sicht gibt es da 12 Mannschaften, die da in Frage kommen, vorne mitzuspielen. Und die anderen 5 werden auch noch ein Wörtchen mitreden wahrscheinlich. Also es ist komplett unvorhersagbar, das Ganze. Und ich glaube, einer der beiden Trainer, die 60 genannt haben, ist Marc Unterberger, oder? Von Haching, kann das sein?
Absolut.
Der gesagt hat, es alles andere als ein Löwenaufstieg würde ihn überraschen. Da, glaube ich, steckt tatsächlich ein bisschen Provokation dahinter. Der sagt, die kaufen mir den Kader kaputt, jetzt schiebe ich die in die Favoritenrolle. Sollen die mal schauen, was sie davon haben. Ich glaube, das ist reine Provokation. Dann kannst du die Stimme schon mal wieder aufziehen.
Das ist lustig, weil die Gedanken hatte ich auch. Ja. Kommt nicht von ungefähr, dass Marc Unterberger derjenige ist von zweien, der das sagt. Er hat gemeint, 60er ist ein absoluter Favorit auch auf die Meisterschaft. Und Grund seien die getätigten Transfers.
Gut, er muss es ja wissen.
Und es sei richtig gut gearbeitet worden. Und alles andere als der Aufstieg würde mich extrem überraschen, weil richtig viel Qualität da ist. Also sag mal, von drei Spielern kennt er die Qualität.
Das stimmt, ja.
Der Vollständigkeit halber, der zweite Trainer, der 60 genannt hat, ist Sreto Ristić von Sandhausen. Auch interessant, insgesamt 5 Trainer wollten sich nicht äußern, darunter auch Akiros Janikis. Er wollte keinen Tipp abgeben. Die weiteren, die sich enthalten haben, sind Marco Antwerpen von Waldhof Mannheim, Jan Zimmermann von Dortmund 2, Thomas Stamm von Dynamo Dresden und Bernd Hollerbach von Hansa Rostock. Das sind diejenigen, die niemanden nennen wollten.
Das ist wahrscheinlich die seriöseste Aussage. Keine Aussage ist die seriöseste Aussage.
Wahrscheinlich. Ich finde es auch tatsächlich ganz schwer vorherzusagen. Denk an letztes Jahr mit Preußen Münster und dem SSV Ulm. Wer hätte denn die auf dem Schirm gehabt? Und ich glaube, auch dieses Jahr werden wir eine Mannschaft haben, die wir davon nicht erwarten. Lass es ein Viktoria Köln sein, das plötzlich eine Übersaison spielt. Lass es von mir aus ein Rot-Weiß Essen sein, das plötzlich nicht nur schnuppert, sondern dann richtig riecht am Aufstieg. Ich habe zum Beispiel reines Bauchgefühl, weil den Überblick zu behalten, was sich da in der dritten Liga tut, ist ehrlicherweise nicht so easy. Mhm. Für mich ist auch Erzgebirge Aue, nachdem sie letztes Jahr so mitgeschwommen sind und nicht so, also das war auch eher so ein Freischwimmen in der dritten Liga, ein stabiles Freischwimmen im Gegensatz zu Arminia Bielefeld zum Beispiel. Mhm. Aber sowas wie Aue und Bielefeld würde ich absolut auch mit reinrechnen. Voll. Also,
und nach dem
drüber reden und ich traue ehrlicherweise den Aufsteigern Aachen und Cottbus auch so eine Rolle zu, wie sie Ulm gespielt hat oder Münster.
Wollte ich gerade sagen, nach dem Gesetz der Serie muss man ja eigentlich 100 Euro auf Cottbus oder Aachen setzen, als Aufsteiger.
Ja.
Ja, in Elversberg, wir hatten Ulm, wir hatten eigentlich Münster. Ich weiß nicht, wie da die finanzielle Ausstattung so ist in Cottbus und in Aachen. In Aachen wird halt extreme Euphorie herrschen. Ich meine, der Tivoli hat ja in der Regionalliga schon gebrannt und jetzt Profifußball nach, ich glaube, 11 Jahren Abwesenheit oder wie lange waren die weg? Sehr lange auf jeden Fall.
11 müssten es gewesen sein,
Da wird's, boah. Und ich meine, Cottbus, Stein in der Freundschaft, wissen wir auch, wie es da zugeht. Das ist schon, da kommt schon was hoch, was sich halt auch über die Euphorie so ein bisschen tragen kann, zumindest in der ersten Zeit der Saison. Und wenn du halt dann in ein Fahrwasser kommst mit einer eingespielten Mannschaft, haben wir gesehen, Elversberg, Ulm und so weiter. Das kann in der dritten Liga, die eben so ausgeglichen ist, sehr schnell auch nach oben durchgehen. Da werden uns jetzt die Leute in Aachen und Cottbus verteufeln für die Aussage, aber es kann natürlich sein, dass da ein Durchmarsch auch ansteht. Deswegen, wie gesagt, du kannst keine Mannschaft oder du schaust auf keine Mannschaft außer den zweiten Mannschaften, wo du sagst, nee, die werden sicher nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Keine einzige in dieser Liga.
Das ist tatsächlich auch das Spannende. Lass nur eine von diesen zweiten Mannschaften oben mitspielen, dann verschiebt sich einfach die Liga oder die Aufstiegsplätze verschieben sich schon wieder.
Ja.
Na, das ist wieder dieses, aber auch das Fass möchte ich heute ehrlich gesagt nicht aufmachen. Fakt ist, die dritte Liga, das wissen wir seit vielen Jahren, ist Gaga. Ja. Da kann jeder jeden schlagen. Das ist wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es gibt wenig Ligen für meinen Geschmack, die das so widerspiegeln wie diese wahnsinnige dritte Liga.
Ja.
Lass uns weiter gucken. Es gibt ein bisschen mehr zu besprechen. Wir haben letzte Woche haben wir die Personalie schon thematisiert. Da war sie ein feststehendes Gerücht, sagen wir mal. Jetzt ist es vollzogen. René Vollert ist ein Löwe. Das Hin und Her hat ein Ende. Über die genaue Ablösesumme ist wenig bekannt. Es ist von einer 5-stelligen Summe, von einer 6-stelligen Summe ist die Rede. Was aber wohl so ist, der Kicker hat das als erstes berichtet gehabt, dass auch René Vollert eine Spende getätigt hat an die Spielvereinigung Unterhaching, um aus seinem Vertrag rauszukommen. Also ich glaube, man hat jetzt eine Lösung gefunden, mit der man leben kann, und das ist wohl auch ein Bonus inbegriffen, sollte 60 tatsächlich aufsteigen. Dann gibt es nochmal eine Nachzahlung, dann kann man sich die aber auch leisten, weil dann kommt einfach auch ein bisschen mehr Geld rein. Ich denke, das ist eine gangbare Lösung. Es hat nochmal viele Diskussionen gegeben, so ehrlich muss man sein, weil Vollert halt keine klassische Nummer 2 ist. Das muss man dann eine Nummer 11 sagen. Du hast dir einen, sondern eine Nummer 11. Und darüber sollten wir auch noch reden. wir müssen das Ganze, die Torwart-Thematik haben wir letzte Woche, glaube ich, schon ganz gut durchgekaut, dass das ein Statement-Transfer ist, zu sagen, so, liebe Leute, und jetzt pusht euch beim bitte zwischen den Löwenpfosten nach oben. Da zählt das Leistungsprinzip. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Aber du hast es angesprochen, die Rückennummer 11. Da haben wir haben relativ schnell uns ausgetauscht darüber. Und lieber Alex, mich hat das erinnert an 2005, und zwar an die Vorbereitung auf die WM 2006 in der Nationalmannschaft. Denn damals gab es den Zweikampf zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann. Oliver Kahn ewig lang die Nummer 1 getragen. Klar, er war ja auch die Nummer 1. Und Jens Lehmann hatte dementsprechend als Ersatzkeeper die 12. Er wollte sich aber in diese Ersatzkeeper-Rolle gar nicht mehr einfinden, sondern er hat ja schon lange gesagt, eigentlich muss ich im Tor stehen. Der hat sich damals die Nummer 9 geholt, also die Stürmernummer. Und hat, glaube ich, mindestens ein Spiel, vielleicht waren es sogar zwei, hat er dann in der Vorbereitung, in dieser langen, langen Vorbereitung nach dem Confed Cup, hat er mit der Nummer 9 im Tor gespielt.
Okay, krass.
Ich meine, gelesen zu haben oder auf Fotos auch gesehen zu haben, dass in den 70er Jahren die Nationalmannschaft von Argentinien oder waren es die Holländer, ich bin mir nicht ganz sicher, eine von beiden, da wurden die Rückennummern alphabetisch vergeben und ich glaube, da hat es mal einen Torhüter mit der Nummer 8 gegeben, tatsächlich. Das sind jetzt aber die einzigen Kuriositäten. Dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
Ich musste an, wer hat die Nummer getragen bei 60, Benny Laut, denken. Keine Ahnung, völlig gaga. Also auf die Nummer 11 zu kommen, ist das, da braucht man ein bisschen Fantasie als Torhüter. Vielleicht war das auch der Grund, warum er aus Unterhaching weggegangen ist. Er wollte unbedingt die Nummer 11, er hat sie aber nicht bekommen, weil Manni Schwabe gesagt hat, René, so ein Schmarrn, machen wir nicht. Torhüter hat eins. Keine Ahnung.
Es ist kann man völlig vorwerfen. Hat er die Eins? Er hat es ja gleich zweimal.
Die Doppel-Eins. Ja, Anne hat ja gleich gut kombiniert und hat gesagt, nicht die Elf, sondern die Doppel-Eins. Die Eins auf die Eins sozusagen. Hat er sich erklärt, René Vollert, wieso er ausgerechnet die Elf wollte?
Ich find's, jetzt nicht, das ist also bis Montagabend definitiv nicht, aber es lässt natürlich Spekulationsraum offen. Also er hat proaktiv auf eine, ich sag mal, Reservetorhüter-typische Rückennummer verzichtet, wie die 12 oder die 22 oder so. Na, das wären jetzt so typische Nummern für die Nummer 2 oder für den Ersatzkeeper. Die 11 ist ja einerseits, ist es eigentlich eine typische Stürmernummer, auch wenn Fabian Grallinger die 11 getragen hat und der ja eher so der flexible Außenbahnspieler gewesen ist. Aber die 11 ist natürlich eine typische Stürmernummer. Kann natürlich so ein bisschen unterschwellig sein, so von wegen, ich gehe auf Angriff.
Ja.
Ich bin nicht die Nummer 2, sondern ich sehe mich als Nummer 1 und dann bin ich halt die Doppel-1. Auch, also man kann da ganz, ganz viel hineininterpretieren, wenn man möchte. So wie ich persönlich vom Bauchgefühl René Vollert einschätze, ist da durchaus ein bisschen psychologische Kriegsführung mit dabei.
Bestimmt.
Reines Bauchgefühl. Ja. Traue ich ihm voll und ganz zu. Jetzt ist es so, jetzt könnten wir wieder überholt werden von der Aktualität. Wie gesagt, für uns ist es heute Montagabend, der 22. Juli 2024. Die Nummer ist noch nicht bestätigt von René Vollert, also seitens des DFB, weil es gibt in der DFB-Spielordnung ja einen Passus, den ich tatsächlich auch nicht kannte, weil er auch eigentlich, warum soll man den auch im Kopf haben, wonach Torhüter die Nummer 1 oder 12 aufwärts haben dürfen. Alles andere ist wohl mit Sondergenehmigung möglich. Auf die Idee kommt halt nur keiner, der Löwe kommt drauf. Ich bin schon wieder hin und her gerissen, ob ich es einfach nur, Entschuldigung, doof und dumm oder einfach nur genial finde. Du sorgst auf alle Fälle mal für Schlagzeilen. Und ich tendiere tatsächlich so ein bisschen dazu, dass ich es lustig finde.
Es ist kein schlechtes Marketing, ja. So muss man das sehen.
Null.
Ich glaube, wenn Vollert die Elf behalten darf, dann gibt es vielleicht den ein oder anderen Torwart-Trikotverkauf mehr. Weil Torwarttrikot mit der Nummer 11 drauf ist halt schon kurios irgendwie. Und das, naja, gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, das muss ich haben. Es wird es nie wieder geben, ein Torwart mit der Nummer 11.
Wetten, dass es dann ab nächster Saison DFB-Regelpassus gibt, dass Stimmt. es einfach überhaupt keine Ausnahmegenehmigungen mehr geben ja. darf. Also würde mich nicht wundern. Aber ja.
So, und wenn ja, man sich nicht sage, daran hält, dann gibt es ein Geisterspiel oder so. Irgend so eine drakonische Strafe.
Ja, oder du hast wieder so jedes Spiel, was du bestreitest, 3.500 Euro Strafe. Ja, genau. Wobei das Problem ist, während der Saison darfst du ja keine Rücknummern wechseln. Ja,
kannst ich bin Dauerauftrag einrichten.
Also ja. es könnte also sein, dass sich dann noch was tut. Die 12 und die 22 sind meines Wissens stand jetzt noch frei. Also wobei ich glaube, selbst dann würde Rene Vollert irgendwas anderes nehmen, was nicht typisch einer Nummer 2 ist. Da ich glaube, da ist einfach das Ego so groß. Und wie gesagt, das meine ich noch nicht mal negativ. Als Torwart brauchst du ein großes Ego.
Das ist schon wieder diese Selbstverständlichkeit. Sowas kann auch nur ein Torhüter machen. Also das ist eine typische Torhüter-Aktion ja. aus meiner Sicht. Ja. Also wie Jens Lehmann zu seinen Absolut. Besten sein. Oder Oli Kahn, ja.
Oh, schwer. Aber Jens Lehmann ist schon ein schwerer Vergleich. Also, Jens
Lehmann zu seinen Besten
der sein. Der ist ja auch nicht mehr so ganz.
Sein Best, bevor ja, er hinter genau. die Bande gepinkelt hat und Carport seinem Nachbargrundstück mit der Motorsäge zersägt hat.
Genau das. Und komische Aussage im TV tätigt.
Auch das stimmt.
Bitte, geh mal weg von der Thematik ins Lehmann. Halten wir fest, wir sind gespannt, was auf das Trikot von Rene Vollert wandert. Beim Fanfest am Sonntag war er meines Wissens der einzige Spieler, der seine Nummer nicht auf dem Trikot hatte. Mhm. Ob das ein Zeichen ist, lassen wir mal dahingestellt. Stichwort Trikot, vielleicht hast du es, vielleicht habt ihr schon gesehen, am Freitag wird wohl ein Sondertrikot des TSV 68 e.V. Veröffentlicht. Gab es einen kleinen Clip auf den sozialen Kanälen, gibt nicht viel zu sehen, aber es sieht so aus nach einem kräftigen Dunkelgrün mit goldenen Nadelstreifen.
Stimmt, das habe ich vorher irgendwo im Vorbeiscrollen gesehen. Das habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Mhm. Ich muss es mir parallel mal anschauen, was da so angekündigt wurde.
E.V. Wir machen jetzt eine Live-Reaction. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wirkt sehr edel auf den ersten Blick. Es wirkt edel.
Ja.
Und das könnte schon zum Gassenhauer werden.
Ja.
Halte ich durchaus für möglich, weil das, was man so im Vorbeiflutschen sehen kann, wirkt schon cool.
Ja. Und wer ist der Mann auf dem Video? Max Reintaler, Double.
Ja, stimmt egal. Eigentlich, eine gewisse Ähnlichkeit ist da.
Das ist ausdrücklich als Kompliment gemeint, bevor es jetzt hier wieder zu Verwerfungen
ja. kommt. Verwerfungen bei 60?
Nee,
niemals. 60. Niemals. Niemals. Genau, also das vielleicht, das ist meines Wissens Vorstellung am kommenden Freitag im Bamboleo.
Cool.
Wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Stichwort Trikot. Wir haben jetzt mittlerweile einen kompletten Trikotsatz von 60 München. Es ist nicht nur das Heim- und Auswärtstrikot raus, sondern seit dem Fanfest auch das Second Away, wie es mittlerweile heißt. Früher war es mal das Ausweichtrikot, jetzt ist es das Second Away-Trikot.
Und du kannst eigentlich schon fest davon ausgehen, wie es Wiesentrikot aussehen wird, nämlich genauso wie das EV-Trikot. Also ich bin mir sicher, Anthony Power steht schon persönlich an der Maschine, wo das Trikot gefertigt wird und flickt die Stofffetzen zusammen in diesen Farben. Er hat sich nur inspirieren lassen. Ganz, ganz klar.
Ich wollte gerade sagen, möchtest du da den Kreativkopf kritisieren, dafür, dass er sich Inspirationen holt?
Nein, nein.
Nein, das neue Auswärtstrikot, das Second Away-Trikot, komplett in weiß mit schwarzem Kragen und schwarzen Ärmeln absetzen. Sehr, sehr schlicht. Ich finde es tatsächlich ganz, ganz cool. Es ist halt
nichts Besonderes aus meiner Sicht.
Drücken wir es mal ganz knallhart aus. Es ist halt Nike-Stangenware, weil der Partner eben nicht Nike ist, sondern eben 11 Team Sports.
Ja.
Und das ist halt einfach auch ein Schicksal eines Drittliga-Vereins. Entschuldigung, da muss man jetzt einfach so sagen, da hat Nike halt einfach andere Prioritäten.
Allerdings muss man sagen, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Trainingsoutfit. Das finde ich, das ist sehr, sehr schlicht gehalten. Das Poloshirt, dann auch dieses schwarze Trainingsshirt, das dunkelblaue Trainingsshirt. Das ist tatsächlich sehr schön. Auch Nike-Stangenware, aber in seiner Schlichtheit sehr schön und sehr passend, aus meiner Sicht. Ja. Und ich auch deutlich günstiger als ein Trikot. Das muss man auch sagen.
Mhm. Einkauf. Okay, über die Preise möchte ich bei Trikot schon gar nicht mehr reden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber grundsätzlich ist das Set an Trikots schlicht, aber nicht schlecht schlicht, wie ich finde. Am wenigsten gefällt mir noch das normale Auswärtstrikot. Hm. Wie gesagt, ich hätte das Dunkelblau mit Weiß oder mit Hellblau kombiniert in diesen Absätzen, dann hätte ich es mega gefunden. Aber kleine Abzüge in der B-Note, ich glaube, der Löwe kann sich grundsätzlich sehen lassen. Und was ich schon ein paar Mal gesagt habe, also das ist meine persönliche Meinung, wenn man ein blaues Trikot hat bei 60, finde ich halt weiße Hosen dazu passender. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Ja, aber ansonsten.
Das Trikot ist ja nur, genau. auch nur so schön wie der Fußball, der in dem Trikot gespielt wird.
Ein Trikot gewinnt ja mit Bremen anno 2004. Na, also als sie in Grün-Orange gespielt haben. Hier vor der Saison gesagt haben, ja, um Gottes Willen, wir spielen die komplett und dann wirst du Meister und dann hast du ein Trikot mit Kultfaktor.
Genau. Also,
ist für mich das beste Beispiel dafür. Kleiner Exkurs an der Geschichte noch. Ich finde übrigens die Torwart-Trikots von 60 dieses Jahr sehr, sehr cool. Mit diesem Muster drin. Mhm.
Habe ich gerade gar nicht im Kopf.
Ist dir das schon aufgefallen? Nee. Das gelbe Trikot mit so leichtem
Orange. Ah, ja, doch.
Ich weiß nicht, ich finde das unfassbar gut.
Ja.
Dasselbe gibt es ja nochmal in Blautönen und ich glaube noch einmal in Grüntönen.
Ja, wieso nicht mal ein Torwart-Trikot? Ja, kann sich ja auch tragen lassen.
Ja.
Langarm-Torwart-Trikot. Ich finde sowieso schade, dass es keine Langarm-Trikots mehr gibt. Das ist, ich finde, das hat was.
Bei den großen Vereinen gibt es das.
Tatsächlich.
Bei der Nationalmannschaft auch. Mhm. Kannst du bestellen. Aber dann sind wir wieder beim Thema, na, Kollektionen.
Ja.
Kostet ja auch ein bisschen was in Herstellung. Naja. Stichwort Trikot. Zwei Personen, die neue Trikots tragen in der neuen Saison, liefern wir nochmal nach. Die meisten werden es mitbekommen haben. Wir sagen es mal nochmal. Die Verträge von Philipp Steinhardt und Erol Zenolaho sind ja ausgelaufen. Beide haben mittlerweile neue Arbeitgeber gefunden. Philipp Steinhardt zieht zum FC 08 Homburg in die Regionalliga Südwest. Das ist ja auch gefühlt so ein leichtes Auffangbecken für Ex-Löwen geworden. Der trifft ja da Tom Kretschmer unter anderem wieder. Da sind allerdings auch ein paar Ex-Löwen weggegangen. Ich glaube, Felix Weber und auch Ivan Knesewitsch. Ich glaube, da sind beide die Verträge ausgelaufen. Die sind beide weg, aber letztendlich... Wenn du nach Homburg fährst, momentan siehst du definitiv Ex-Löwen. Also Philipp Steinhardt macht dort weiter und Erol Zenolaho, der kehrt zur Spielvereinigung Bayreuth wieder zurück in die Regionalliga Bayern.
Ja, das passt ganz gut. Für Philipp Steinhardt natürlich schon krasser Schritt, muss man sagen. Hat der jemals außerhalb von München Fußball gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch schon mal, oder? Ganz kurz.
Ich glaube, kurz war der nicht bei der spanischen Sportfreundin Lotte zwischendrin.
Ja, stimmt, genau. Aber ich meine, der war jetzt doch
machen wir auch live hier.
Mit Familie einfach verwurzelt in München und das ist schon,
ein Jahr Lotte.
Ja.
Aber ansonsten Fürstenfeldbruck 60, Bayern 60, Lotte.
Also wenn man es von der menschlichen Seite her denkt, das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt. Homburg auch nicht gerade um die Ecke.
Ja.
Wünschen wir Ihnen alles Gute, Anni und Philipp Steinhardt.
Ja.
Und der Tochter.
Diesen Wünschen können wir uns nur anschließen. Spannende neue Aufgabe. Auch spannend in Anführungszeichen ist der Toto-Pokal. Wir wissen, das ist der schnellste Weg in den DFB-Pokal. Den sollte 60 ernst nehmen. Na? Ich möchte nicht unbedingt wieder ein zweites Pipi ins Ried haben, das will, glaube ich, niemand. Da ist es ja immer interessant, die Auslosungsregeln des Bayerischen Fußballverbandes, denn es werden ja die Kreissieger gezogen und die Kreissieger dürfen sich ja dann einen Gegner aussuchen. Das war in den letzten Jahren immer 60 München. Also der erste Kreissieger, der gezogen wurde, ist 60 München. Und da war klar, der Gezogene, der holt sich die Löwen. Nicht so in diesem Jahr. Das hat dann doch auch ein bisschen für Verwunderung gesorgt. Allerdings muss ich sagen, finde ich es sympathisch.
Ja.
Ich finde es sympathisch. Gezogen wurde nämlich der TSV Ziemetshausen. Das ist in Südbayern. Und die haben darauf verzichtet, 60 zu wählen. Und der Abteilungsleiter Georg Stötter hat das begründet und ich muss sagen, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Er hat nämlich gesagt, unser Stadion ist nicht so groß, da passen maximal 700 bis 800 Zuschauer rein. Daher können wir uns die ganz großen Gegner wie den TSV 1860 München nicht aussuchen. Wir müssen kleinere Brötchen backen, weil wir unbedingt daheim spielen und das Spiel auch als Event feiern wollen. Daher haben wir uns für das Derby gegen den FC Memmingen entschieden, Regionalligist. Das sind nur 57 Kilometer von Zimmetshausen. Chapeau für so viel Realismus, so viel Bodenständigkeit zu sagen, hey, das haben wir, glaube ich, nicht im Kreuz, dann lass uns lieber schauen, dass wir regional einen großen Namen kriegen und ja, vielleicht sogar die Chance haben, noch ein, zwei Runden weiterzukommen. Ganz ehrlich, habe ich ganz, ganz großen Respekt davor.
Ja, gibt es, glaube ich, auch im Amateurfußball immer seltener. Ich glaube, wer die größtmögliche Gelegenheit hat, der will sie auch nutzen und auch auf Kosten von, ja, nachhaltigeren Dingen, sage ich jetzt mal, finanzieller Natur. Und wenn da einer da ist und sagt, es wäre unvernünftig, dann muss man ihm das hoch anrechnen, klar. Irgendwie natürlich auch bitter sagen, für den Verein und für die Spieler.
Bei uns auf dem Sportplatz, ja. Wenn man halt sagt, okay, wir wollen halt wirklich zu Hause spielen, wir wollen das für uns, für unseren Verein, auf unserem Gelände machen.
Ja.
Sie hätten ja auch sagen können, jetzt Beispiel FC Memmingen, wir kennen die Memminger Arena, passen 5000 Zuschauer rein. Ja. Weich aus, spiel dort, kassiert die Zuschauergelder, vielleicht sogar noch eine Live-Übertragung, wo vielleicht ein paar Euro 50 auch noch rüber wandern, kann man machen.
Ja.
Aber zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Chapeau. Also wie gesagt, ich habe da größten Respekt davor. Finde ich toll.
Ja.
Schade natürlich, für die, weil die Chance wirst du nicht so oft haben. Aber
Glück für einen anderen Gegner, der mal wieder in Oberfranken liegt. 60 und Oberfranken, es ist a love that never ends.
Ja, es geht in den Landkreis Kulmbach, 60 gastiert in der ersten Runde des Toto-Pokal beim SSV Kasendorf, das ist im Landkreis Kulmbach. Und die haben ein bisschen Erfahrung mit Gastspielen von prominenteren Vereinen. Die hatten vor einigen Jahren wohl den ersten FC Nürnberg schon mal da und haben es da geschafft, das Spiel vor 4.500 Zuschauern auszutragen.
Ja.
Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen eine andere Kategorie. Gespielt wird aller Voraussicht nach am 6. August. Es stand mal im Raum 18:30. Halte ich für realistisch, ist ja schon bald. Ist jetzt Stand heute von, wir wissen es jetzt nicht besser. Deswegen, wenn die Folge rauskommt, schaut zum bleibt es da am Ball und aber es sieht so aus, als würde es der 6. August werden.
Ja.
Ja, wie gesagt, über die Wichtigkeit vom Toto-Pokal müssen wir nicht diskutieren. Es ist halt einfach der schnellste und in Anführungszeichen einfachste Weg für den DFB-Pokal und wir wissen alle, DFB-Pokalabende auf Gießenshöhen und wenn es nur eine
Runde ist. Wäre mal wieder schön, ja, auf jeden Fall.
Ich sag nur 60 Schalke damals, weißt du noch?
Das war geil. Das war richtig cool.
Kann man nachhören, ich weiß die Folgennummer nicht mehr, aber unsere
Folge heißt Asoziale Schalke. Asoziale Schalke.
musst du ganz, ganz genau so titulieren. Alex, ich würde gerne. Ne, komm, wir machen weiter, bevor wir nochmal atmosphärisch werden. Es gibt auch was Neues rund um den, es ist in der Hinsicht hat es nicht so viel mit Gesellschafterstreit an sich zu tun, aber es ist eine kleine Initiative gestartet worden. Einige Mitglieder wollen Hasan Ismek aus dem e.V. ausschließen, haben da eine kleine Petition gestartet und wollen das dann auch den e.V.-Vertretern übergeben. Ganz frei doof gefragt, was war dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht gelesen. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich kann inhaltlich überhaupt nichts dazu beitragen. Das ist tatsächlich an mir vorbeigeflogen. Deswegen kann ich das nur so stehen lassen.
Also, ja. Dann hörst du es jetzt von mir.
Ja, interessant. Und damit zurück ins Studio.
Ich finde es auch interessant. Ja, damit, ja, ich möchte es auch gar nicht ausweiten, weil Fakt ist, es gibt diese Überlegung jetzt, die ist öffentlich. Ja, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass das von Erfolg gekrönt ist, ist wahrscheinlich relativ gering, weil es ist halt auch nun mal der Hauptgesellschafter der Profifußballfirma. Ich glaube also nicht, dass das erstens so einfach möglich ist. Zweitens, glaube ich, ist es dann taktisch auch unklug, das dann so zu machen. Wobei ich den Zorn und die Beweggründe dieser Mitglieder schon verstehen kann. Also auch die Gründe, die aufgeführt werden, vereinsschädigendes Verhalten unter anderem und so, ja, kann man alles diskutieren, definitiv. Ja. Aber ich glaube halt einfach, es ist, dass es jetzt öffentlich ist, dass es über eine Petition ist, das ist natürlich wieder so ein bisschen schwierig. Aber
Petitionen glaube, allgemein schwierig,
aus meiner Sicht. Sagen.
Ja.
Ja, das ist auch so ein Hobby in Deutschland, finde ich, geworden.
Mittlerweile also
relativ schnell für irgendwas eine Petition.
Online-Petitionen.
Aber gut.
Wir starten eine Petition, ja, dass das EM-Viertelfinale nochmal gespielt wird, weil.
Ja.
Also, da muss ich sagen, wir sind schon echt teilweise
ein lächerliches Volk. Da langst du schon ans Hirn.
Ja.
Ja, da langst du dann schon ein bisschen ans Hirn. Deswegen wollen wir das nicht weiter ausbreiten. Bin mal gespannt, ob es dann noch eine Reaktion vom EV gibt. Also stand Montagabend, gab es keine. Schauen wir einfach mal. Lassen wir mal so stehen.
Bevor wir atmosphärisch werden, Flo, ich möchte kurz reingrätschen. Wir haben ja bei Instagram aufgerufen zu Fragen, zu Anregungen, zu Themen, die wir besprechen sollen. Es kam viel, aber vieles bleibt im Wagen, wo wir jetzt gar nicht so wirklich einsteigen können. Eine Frage lautete zum Beispiel, da hätten wir jetzt einsteigen können, habe ich allerdings nicht recherchiert. Was machen Magic Kneißl, Miki Stevic, Peter Novak und Mats Lilienberg eigentlich heute? Reichen wir nach die Antwort? Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich vergesse nicht die Frage bis nächste Woche.
Notierst dir.
Ja, werden vielleicht auch mal, ja, Mats Lilienberg war irgendwann mal ein Alex Allstar. Mal schauen. Eine Frage, die geht ins Sportliche von den Holledauer Löwen. Welcher Spielertyp fehlt der Mannschaft noch oder ist sie in euren Augen schon komplett? Flo, was ist dein erster Gedanke dazu?
Finde ich eine interessante Frage. Also, das ist immer so eine gefährliche Einschätzung, weil da kann man natürlich jetzt innerhalb der nächsten 4-5 Wochen nach den ersten Spielen kann man drauf festgenagelt werden. Ah, da hat er sich wieder vertan oder so. Mein Bauchgefühl nach dem Transfer von René Vollert ist tatsächlich, dass ich diesen Kader insgesamt sehr, sehr stimmig finde, weil ich ihn auch auf eigentlich jeder Position jetzt ausgewogen besetzt finde. Und auch die Sache, dass du bei der Verteidigung im Nachgang gesagt hast, na, also da haben sich auch die Jungen teilweise besser entwickelt, als wir gedacht hätten. Deswegen holen wir keinen mehr nach oder beziehungsweise nur noch, wenn es wirklich unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich einen klugen Schachzug von Christian Werner. Und wenn man jetzt mal, ich bin jetzt einfach auch mal ganz spontan mal schnell hier auf die Transfermarktseite gegangen, da kannst du dir ja die Kader angucken, auch nach Positionen. Und wenn man sich das mal so anguckt, wer welche Position spielen kann, dann ist es insgesamt schon so, dass ich sage, aha, also sollte mal auf einer Position jemand ausfallen, sehe ich nicht mehr die großen Probleme. Die einzige Position, die nominell als First Position, sage ich mal, nur einfach besetzt ist, ist die Rechtsaußenposition mit Moritz Schröter.
Ja.
Aber dafür hast du halt drei Spieler, die das Ding halt auch spielen können. Ein David Philipp, ein Elliot Muteba und ein Raphael Ott. Das heißt, du hast zwei gestandene Profis und zwei, die auf dem Weg dorthin sind. Und wenn man das hier so ein bisschen ausklammert, ist jede Position sehr solide besetzt, dass wenn da einer wegfällt, dann hast du auf alle Fälle einen Backup. Und ich finde, jetzt würde ich nicht mehr auf Biegen und Brechen irgendwas machen. Tatsächlich, ich würde mit dieser Mannschaft so in die Saison gehen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich sehe ein Konzept dahinter, hinter der Kaderzusammenstellung, wie du sagst, ein fester Kern mit vielen jungen Spielern, die daran wachsen können. Er ist, wie du auch sagst, der Kader ist sehr variabel besetzt. Also du hast viele Spieler, die nicht auf ihrer Position festhängen, sondern auch mal ausweichen können auf eine andere Position. Und das ist schon eine Stärke, die dich auch weniger ausrechenbar macht. Und insgesamt der Kern der Mannschaft steht, das Gerüst steht. Du hast ein paar Anker, auf die sich auch die Öffentlichkeit konzentrieren wird. Du hast Patrick Hopsch, du hast Jesper Verlaat natürlich, du hast dann das Torwartduell mit zwei gefestigten Torhütern, Top-Drittliga-Torhütern, auf das wird sich vieles konzentrieren und dann hast du Spieler, die sich im Schatten davon entwickeln können. Und deswegen, ja, ich sehe die Mannschaft als komplett an. Ich glaube auch nicht, dass eine Position noch besetzt werden müsste. Also gerade im Sturm bist du sehr gut besetzt, in der Verteidigung bist du sehr gut besetzt. Mittelfeld, wie gesagt, sehr variabel. Auf den ersten Blick, wenn man bei transfermarkt.de schaut, eben, man sieht, Moritz Schröter ist der Einzige, der rechts außen spielen kann, nominell. oder Linksaußen, glaube ich, haben wir auch noch nur einen oder zwei, soweit ich weiß, laut Transfermarkt.de. Aber das ist
Raphael
ja
Ott, Elliot Muteba und Julian Gutau.
Ah, okay. Na
gut. Rein nominell.
Aber du siehst ja nur diese eine Position. Aber es gibt viele Spieler, die mehrere Positionen bekleiden können. Und deswegen würde ich sagen, nichts mehr machen am Kader, solange sich keiner verletzt, hoffentlich.
Ich habe es extra nochmal geguckt, die Hauptpositionen und die Nebenpositionen. Wenn ich es richtig sehe, hat 60 von im gesamten Kader nur 4 Spieler, die laut Transfermarkt eben, muss ja immer vorsichtig sein, nur eine Position spielen können. Hm. Klammern wir mal die Keeper aus.
Dann na gut, Vollert kann im Stürmer auch spielen.
Laut Nummer definitiv, genau. Aber wenn wir jetzt mal gucken, es sind nur die 3 Innenverteidiger, Raphael Schiffer, Jesper Verrat und Max Reintaler, die einfach grundsätzlich nur als Innenverteidiger aufgeboten sind, und Patrick Hopsch als Stürmer. Weil selbst Fabian Schubert und Maximilian Wolfram, die als Mittelstürmer aufgeführt sind, können entweder noch offensives Mittelfeld oder hängende Spitze
spielen.
Also, ja, das gibt es ja auch noch. Also deswegen, das sind tatsächlich die einzigen, die keine Zweitposition haben,
ja,
oder bisher noch nicht gespielt haben. Wir wissen nicht, was sich nochmal entwickeln kann. Ne? Also wir haben auch schon einiges gesehen. Also Fabian Greilinger war auch lange Zeit ein reiner Linksaußen und war dann letztendlich auch Linksverteidiger.
Ja.
Nur so als ein Beispiel. Deswegen, nein, ich würde diesen Kader tatsächlich so stehen lassen.
Ja, sehe ich auch so.
Noch eine Frage, die reingekommen ist, die du hier noch reinschmeißen möchtest oder die wir kurzzeitig jetzt behandeln können.
Es gibt eigentlich keine Frage, die wir so wirklich beantworten können. Geht es eher um die Kapazität des Grünwalder Stadions, um die Fußballkultur im Allgemeinen?
Die hätte ich tatsächlich jetzt im Atmosphärischen jetzt noch so kurz ein bisschen so vom Gefühl abgeholt. Ja, glaube ich auch. Genau. Dann noch ein Thema, was ich mit der Zeit jetzt immer geiler finde, ist das Panini-Sticker-Album zum 125-jährigen Jubiläum der Fußballabteilung. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mein erster Gedanke, bin ich ganz offen und ehrlich, ja, okay, ja, also ob das so abgehen wird, ich weiß ja nicht. Und dann hörst du 25.000 Exemplare, dachte mir so, oh, das ist aber auch ganz schön, ja, optimistisch gegriffen. Und das Shoplager ist leer. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ganz ehrlich, je öfter ich das sehe und je mehr ich drüber nachdenke, desto geiler finde ich das.
Ich finde es mega. Richtig cool.
Das ist so geil. Und ich sehe mich wieder mit meinen 12, 13 Jahren im Gymnasium stehen, an der Pause und um Aufkleber zocken, wo ich dann, keine Ahnung, 2 von Borussia Mönchengladbach gegen ein Glitzerbild von 60 eintauschen will.
Ja. Ja, finde ich super. Also es ist eine super Aktion. Ich finde es nur schade, dass es außerhalb von München nicht wirklich käuflich ist, außer übers Internet sich das zu bestellen. Aber wenn der Erfolg so weitergeht, dann kommt es auch noch, bin ich sicher.
Am 29.07. sollen die neuen Sticker dann abgeholt werden. Also das ist schon bemerkenswert. Alle Infos dazu unter www.löwenalbum.de.
Ja.
Da machen wir gerne einen Querverweis dafür. Das ist einfach nur
sehr cool.
Genial.
Ja.
Bin mal gespannt, wie weit man das noch weiter spinnen kann.
Ja.
Also ganz, ganz.
Und es gibt geil. Offenbar einen, der es schon voll hat. Ich habe bei der SZ.
Der voll hat? Gesehen. Der ist voll
ja,
hat? Der ist
schon voll hat, ja. Der Kreiburger hat es offenbar schon voll, heißt es.
Stark.
Nach einem Stark. Tag.
Oh, das war nicht günstig, glaube ich.
Das war nicht günstiger. Ich habe übrigens, falls jemand tauschen will, ich habe noch von der WM 2006 ein Sammelalbum, da fehlen mir 2 Sticker, soweit ich weiß.
Der Aufruf, okay.
Ich kann ja nächste Folge mal.
Der Kanälen das genau. Raushauen.
Ja. Ich weiß nicht, welche es sind, aber ich habe es mal durchgeschaut. Ja. Ich habe aber leider die Sticker schön. Zum Tauschen habe ich nicht mehr, leider. Deswegen hat es wenig mit Tauschen zu tun, sondern eher. Ich bin auf den Goodwill unserer Hörer angewiesen, die vielleicht die beiden Sticker noch zu Hause rumliegen haben.
Also ich hab nichts mehr daheim, aber gut. Naja, dann lass uns atmosphärisch werden zum Abschluss. Jetzt ist ja die EM hinter uns. Wir waren beide nicht im Stadion, glaube ich. Ne? Also wir gehören zu denen, die tatsächlich die EM nicht live im Stadion erlebt haben. Ich habe es einmal Public Viewing im Olympiastadion gehabt. Hatte sofort wieder WM 2006 Vibes tatsächlich. Was mir dann einerseits, man kommt ja dann mit den Leuten, die um dich herum sitzen, dann durchaus auch mal ins Gespräch. Vor uns war eine Gruppe Jugendlicher, die waren wirklich nett. Die sind extra, glaube ich, mit dem Zug hergefahren, weil sie das Spiel in München sehen wollten. Das war das Achtelfinale gegen Dänemark. Und als wir dann ins Gespräch gekommen sind, dann höre ich, die sind Jahrgang 2009, dachte ich mir, ach du heiliges Blechle. Dann weißt, wir reden noch über unsere Erlebnisse von der WM 2006, dann hörst du von vorne nur so leise, oi, da sind die hinter uns alt.
Tja.
Also nett, es war wirklich nett, aber ja. Dann merkst du halt, wie lange das alles her war. Und das würde ich ganz gerne zum Anlass nehmen und heute so ein bisschen, ist jetzt wieder sehr, sehr gefährlich in Anführungszeichen, weil es sehr persönlich ist, aber mich würde ein bisschen interessieren, wir lieben den Liga-Fußball und wir wissen, Liga-Fußball und Länderspiel-Fußball ist was anderes und auch die Fankultur ist komplett was anderes, auch wenn der Sport der gleiche ist. Und jetzt mit den Erlebnissen rund um die EM, rund was man da an Bildern gesehen hat, mich würde da tatsächlich so ein bisschen der im persönlichen Austausch bei uns jetzt interessieren, auf was freust du dich wieder? Also, dass dann quasi im Stadion wieder erlebt wird und was würdest du dir wünschen, was von der EM mitschwappt.
Was kann die dritte Liga von der EM lernen, sozusagen?
Vielleicht nicht die Intro-Show, wobei ich die dieses Jahr gar nicht so schlecht fand.
Ja, war okay, aber naja, das ist eher ein Problem an sich, solche Shows. Über die Qualität kann man dann streiten, ja.
Den Ohrwurm habe ich immer noch.
Von was genau? Was haben die da gespielt? Ich weiß es
nicht. We're on fire.
Ach so, das, ach ja, cool, ja. Austauschbar aus meiner Sicht, aber gut. Worauf freue ich mich? Boah, gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass, wenn man jetzt konkret auf die dritte Liga schaut, die dritte Liga natürlich authentischer ist als eine EM, wo halt alles durchkonzertiert ist, wo die UEFA sehr stark darauf schaut, dass ihr Produkt nicht beschmutzt wird durch gewisse Dinge auf der Tribüne. Ich glaube, habe ich irgendwo mal gehört, dass einer aus dem Stadion geführt wurde, weil er, glaube ich, einen Bierbecher geworfen hat oder so vor Freude und der dann sofort vom Ordner rausgezogen wurde, weil Emotionsausbruch im Stadion, das geht ja gar nicht. Gut, ob man jetzt Bier werfen muss, keine Ahnung, aber es gehört dann doch irgendwie dazu. Für mich nicht, aber für andere, also mein Gott, soll jeder machen, wie er will. Also da wirst du im Grünwalder keinen sehen, der rausgeschmissen wird, weil er ein Bier wirft. Würde ich ja sagen, selber schuld. Ansonsten, ich freue mich einfach am Freitag in einer Woche in Giesing zu sein und dann ins Stadion zu gehen. Die Sonne geht gerade so langsam unter, stehst in der Westkurve, einfach den Fußball zu riechen. Aber ob jetzt die EM was lernen, ob die dritte Liga was von der EM lernen kann, ich weiß es nicht. Ich fand grundsätzlich, das ist aber auch keine Neuigkeit, die Fans von der Insel natürlich geil, egal ob es England oder Schottland war. Sensationelle Stimmung, die halt, weil da kann man sich auch drüber streiten, sehr mit dem Spiel mitgehen, die, wenn die Mannschaft schlecht spielt, halt gerade die Engländer mucksmäuschen still sind und dann aber explodieren. Also ich habe es gesagt in der letzten Folge, EM-Finale, wenn der Ausgleich fällt, die halt einfach also einen Lärm machen, wie ihn das Olympiastadion noch nie gesehen hat. Das ist schon geil. Aber das ist eine Frage des Geschmacks, ob man die deutsche Art der Unterstützung während des Spiels besser findet oder die englische. Ich finde, die Mischung macht es in dem Fall. Aber ja, es kribbelt auf jeden Fall. Bei dir wahrscheinlich auch, Flo.
Voll, also ich freue mich sehr auf den Liga-Fußball wieder. Ich freue mich auf dieses, es ist halt doch nochmal emotionaler tatsächlich, wenn es der Vereinsfußball ist, weil dich das dann quasi länger im Jahr begleitet als nur zu diesem einen großen Turnier. Ich finde auch, dass das war zwar jetzt während der WM oder Entschuldigung, während der EM besser, weil sich ja der DFB geöffnet hat, nicht nur diesen doofen Fanclub-Nationalmannschaft powered by Coca-Cola zu haben, sondern tatsächlich das wieder zu öffnen für aktive Fangruppen, die das machen wollen. Da gab es ja ein paar. Es gibt ja sogar jetzt einen DFB-Fanclub Münchner Kindl, die da versucht haben, proaktiv auch zu supporten, auch mit Megafon und so. Das ist deutlich besser geworden und da würde ich mir auch wünschen, dass das so bleibt. Wie weit sich das dann entwickelt, wird man sehen, aber zumindest da ist zumindest wieder ein kleiner Anfang gemacht, weil Support gehört dazu. Darauf freue ich mich zum Beispiel, dass es wieder einen Kurven-Support gibt, tolle Fahnen, tolle Schals, Gesänge, choreografiert, auch Choreografien, die dann aus der Fanszene selber sind. Das ist lebendiger Fußball und darauf freue ich mich gewaltig. Was ich mir tatsächlich, es sind natürlich dann auch wieder mehr, das muss wieder aufpassen, wie man das sagt, mehr echte Fans im Stadion. Du wirst wieder mehr echte Fans rund um diese Spiele haben und nicht nur die Event-Fans, die wird es immer geben, aber die sind natürlich bei einem Turnier mehr vertreten.
Ja.
Darauf freue ich mich. Wenn ich irgendwas von der EM mitnehmen wollen würde in den Alltag, dann wäre es die Lockerheit. Manche Dinge ein bisschen entspannter zu sehen, manchmal auch ein bisschen mehr miteinander statt weniger gegeneinander. Und das meine ich jetzt nicht vereinsintern, sondern einfach so drumherum.
Ja.
Ein bisschen noch ein Tick mehr Gemeinschaftsgefühl vielleicht. Weil der Fußball kann und soll verbinden. Und manchmal ist es mir, wenn es im Fußball spitz auf Knopf steht, im Vereinsfußball, manchmal ist mir, vielleicht ist es auch meines mittlerweile relativ fortgeschrittenen Alters einfach auch, wo ich mir denke, ein bisschen ruhiger geht es auch. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch 15 Jahre jünger wäre, als ich dann auch noch der Dauerkartenbesitzer war in der Kurve, da wollte ich Halligalli haben. Aber okay, ich werde jetzt 38. Also das sind halt einfach so, vielleicht ist es auch eine kleine Generationensache einfach. Aber so grundsätzlich, so dieses, so manches ein bisschen entspannter vielleicht sehen, schon seine Meinung kundtun und voller Inbrunst anfeuern und auch seinen Unmut ruhig auch rauslassen. Aber ob es nicht manchmal auch ein oder zwei Gänge weiter runtergeschaltet gehen würde, fände ich schon super und grundsätzlich ein bisschen mehr Lockerheit oder auch Offenheit im Dialog. Und ich hatte das Gefühl, es war während der EM schon deutlich, es war anders. Klar, weil das Klientel auch ein bisschen anders ist. Aber grundsätzlich, das wäre sowas, was ich mir noch ein bisschen rausziehen wollen würde. Aber ansonsten, so wie du es auch gesagt hast, so dieser echte Fußball, und da haben wir es halt in Giesing wirklich geil. Flair ist schon einzigartig. Und da reden wir jetzt nicht über ein baufälliges Stadion oder so, darum geht es gar nicht. Es geht erstmal ums Gfui und das Gfui ist tatsächlich sehr einmalig und das dann wieder alle zwei Wochen zu haben in München, darauf freue ich mich jetzt. Und da hat dieser Sommer auch gut getan, um da nochmal zu erden, damit die Vorfreude jetzt wieder da ist. Und die ist tatsächlich da. Weil wir waren uns alle einig, wir waren nur froh, als dass die alte Saison vorbei war.
Aber grundsätzlich geht man durch die EM ja schon mit einem positiven oder mit einer positiven Zuneigung zum Fußball in die Saison, weil die EM geil war, muss man sagen, atmosphärisch, auch aus deutscher Sicht, auch wenn es nur das Viertelfinale war, aber wer hätte das erwartet vor der EM? Und dann, was du auch angesprochen hast, der DFB, der sich, ich glaube, der größte Gewinner ist der DFB an sich, dieser EM, was die Sympathie angeht, weil er zumindest nach außen hin den Anschein erweckt, als hätte er verstanden, worum es geht. Und wäre abgewichen von dem, ja, von diesem sterilen Nicht-Anecken und nicht angreifbar machen nach außen, ja, keine Regung zeigen, sondern man ist greifbar gewesen, man hat natürlich auch einen guten Trainer, einen sehr nahbaren Trainer, einen coolen Co-Trainer, ich finde Sandro Wagner einfach auch geil. Spieler mit den...
Das war das große Thema.
Genau, Authentischkeit, wie Thorsten Legert sagen würde. Und das zählt am Ende und das bringt dir so viel mehr als jeder Titel, als jeder Sieg. Und wenn du parallel noch guten Fußball spielst und einigermaßen erfolgreich bist, dann schadet es natürlich nicht. Aber insgesamt... Ja, es ist seit langer Zeit, ich glaube, dass viele mir da auch zustimmen werden, blickt man mit positiven Gefühlen auf die Nationalmannschaft und damit auf den Fußball und geht auch mit einer positiven Grundstimmung aus dem Sommer raus. Das hat es ja auch länger nicht gegeben. Und es kann sich auch auf den Vereinsfußball nur positiv auswirken und deswegen kann es losgehen, aus meiner Sicht.
Schönes Schlusswort. Genau darauf wollte ich raus. So ein bisschen atmosphärisch.
Einen Shortcut hätte ich. bevor wir zum Schluss kommen.
Ich hätte auch noch einen kleinen, der noch leicht atmosphärisch ist. Sogar.
Dann mach weiter, dann passt es besser.
Also den möchte ich aber kurz halten, weil ich glaube, da kann man sich ganz schön tief hinein verquatschen, aber das ist, glaube ich, jetzt erstens zeitlich macht es keinen Sinn mehr und zweitens, da müsste man, glaube ich, ein ganz größeres Fass aufmachen. Der DFB prüft offenbar die Legalisierung von Pyrotechnik in ausgewiesenen Bereichen. Ich sage dir meinen Gedanken mal ganz kurz dazu, weil da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ich halte Pyrotechnik für gefährlich, finde aber die Bilder, die sie erzeugt, ziemlich geil.
Ich bin da deutlich klarer in meiner Meinung. Ich finde es absolut richtig, dass der DFB das prüft, weil es leidige Diskussionen vermeiden wird in Zukunft. Es ist nicht mehr das rote Tuch Pyrotechnik, sondern es gibt Zonen, da darf man es machen. Von Menschen, die das mutmaßlich beherrschen, das Ganze, dann sieht es geil aus, dann gibt es keine Strafen mehr für die Vereine und trotzdem, der sicher sein will oder der nicht in der Nähe von Pyrotechnik stehen will, der muss das nicht, weil er genau weiß, wo im Stadion gezündet werden darf und wo nicht. Aus meiner Sicht längst überfällig, es komplett zu legalisieren, Blödsinn, aber es kontrolliert zu legalisieren, absolut richtig und längst überfällig.
Da sind wir nicht weit auseinander. Ja. Weil ich, wie gesagt, die Kurvenbilder müssen wir nicht drüber diskutieren. Die finde ich mega. Ja. Ändert aber nichts daran, dass die Frage ist nochmal, was das für eine Qualität ist von diesen Rauchtöpfen.
Ja. Und es sieht Fackeln. Ja vor allem, es sieht ja eigentlich nur dann mega aus, wenn es irgendwie choreografiert ist. Ja. Wenn irgendein einzelner Versprengter gerade seinen Rauchtopf in die Luft gehen lässt, ja. Dann stinkt's und raucht's, aber so also wirklich gut ausschauen tut's nicht. Aber wenn das kontrolliert passiert, in speziellen Bereichen, die man vielleicht nach einem Muster anlegt, geil, ja. Richtig geil. Und das kommt ja hoffentlich dann am Ende dabei raus, wenn dieser Schritt gegangen wird von Seiten des DFB. Deswegen kann ich
das nur beschließen. Schauen wir mal, wie sich diese Thematik entwickelt, aber das wäre eine große Chance zur Entkriminalisierung tatsächlich, ja. Und trotzdem zu einer Reglementierung, wo es dann auch wirklich auch um, ich sag mal, gesundheitssichernde Maßnahmen geht. Ja. Also das darf halt einfach, und unkontrolliert birgt halt einfach die ganz große Gefahr der Verletzung. Und das darf eigentlich nicht sein. So, das war mein kleiner Shortcut noch.
Ein ganz kurzer Shortcut noch, wobei so ganz kurz, doch ist kurz. 60 und seine Jugend gastiert jetzt dann wieder im Bayerischen Wald, in meiner Heimat, in Fichtach. Ab Samstag, die U19 reist am Samstag an und dann eigentlich bis Mitte September ist irgendeine Jugendmannschaft der Löwen altersabsteigend, tendenziell, aber glaube ich nicht ganz stringent gehalten, bis zur U9 in Fichtach. Mehrere Tage jeweils, gibt Testspiele, gibt Aktionen in der Region, Kanufahren und was es alles so gibt, was man alles machen kann bei uns. Deswegen, ich glaube, da lohnt sich es auch mal vorbeizuschauen bei einem Testspiel. Interessanterweise, ich habe heute einen kleinen Vorbericht geschrieben und habe auf ein Foto geschaut, das ich 2020 gemacht habe, als 60 das erste Mal im Trainingslager in Fichtach war. Es ist das fünfte Mal heuer übrigens. Und da haben sich vier Spieler auf das Foto geschlichen, von denen mir zumindest drei sehr bekannt vorkamen. Waren U17-Spieler damals mit Jonas Schittenhelm, dem jetzigen U19-Trainer, und Manfred Paula auf dem Foto. Einer davon, Manso Orutagba. Der nächste, Marius Wörl. Und der dritte, Nathan Wich, der jetzt mittlerweile in der Schweiz für den FC Luzern spielt. Also es zeigt, dass die Löwenjugend durchaus ein paar Profis hervorbringt und dass man, wenn man nach Fichtach kommt und den zuschaut, möglicherweise in 5 Jahren sagen kann oder in 3 Jahren sagen kann, den habe ich schon in Fichtach spielen sehen, als er noch in der 17 bei 60 war. Also es lohnt sich vorbeizuschauen. Aber es ist interessant, dass dann vier aus 30 wahrscheinlich oder 25 gehen mit aufs Foto und aus zwei werden auf jeden Fall Profis. Bei Nathan Wich, der ist ja noch so im Dazwischengrad zwischen U21 und Profis. Aber ja, kann sich sehen lassen.
Das denke ich mir immer wieder. Ich habe in der Vergangenheit, also vor vielen, vielen Jahren, auch das ein oder andere 60-2-Spiel mir angeschaut. Und wenn dann halt so, keine Ahnung, wenn da ein Björn Ziegenbein, den habe ich damals dort noch spielen sehen, bevor er halt zu den Profis hoch ist. Das ist nur ein Beispiel. Aber
Björn
Ziegenbein,
den nehmen wir auch auf in diese Auflistung des Hörers, Miki Stevic. Was macht eigentlich Björn Ziegenbein? Geiler Name.
Einer der geilsten Namen, die jemals auf einem Trikot gestanden haben, muss ich auch zugeben. Und die geilste Friese sowieso.
Ja.
Genau. Nee, dann machen wir den Deckel drauf für die heutige Folge. Die ist jetzt doch wieder schon länger geworden, als wir eigentlich gedacht hätten. Aber das ist das Schöne an einem Stammtisch, man kommt halt so ein bisschen ins Reden. Und da wollen wir uns auch immer selten bremsen. Aber jetzt ist dann, glaube ich, genug. Ja. Deswegen verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Nehmt euch gerne die Zeit, gebt uns eine Bewertung ab. Also quasi nicht nur Sternchen, sondern gerne auch mal ein, zwei Zeilen dazu schreiben. Feedback gerne auch an giesinger-bergfest@gmx.de. Wir grüßen die Anja, die ja, jetzt erstmal im Olympiastress ist, aber vielleicht kann sie sich aus Paris ja auch mal dazuschalten. Ich sage danke Alex an den Stammtisch, den den Bayerischen Waldteil.
Es ist nicht mehr Niederbayern, ja.
Ich sage es ungern,
aber es ist nicht mehr Niederbayern.
Ja. Sondern die Oberpfalz, gell? Gehört dann schon zur Oberpfalz.
Richtig.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin heißt's jetzt hätte ich beinahe unser Intro abgespielt. Nein, das ist eben nicht so. Es geht hier so rum. Jetzt. Also, wir verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.